News Desk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.
Viele fangen an, Journalistik zu studieren, weil sie gerne schreiben. So ging es auch Melissa und mir. Ich bin Sina und wir sind Journalistikstudentinnen aus Eichstätt. Und wir schreiben total gerne, mussten aber recht schnell feststellen, dass Schreiben gar nicht unbedingt die wichtigste Kompetenz im Journalismus ist. Denn was über allem steht, ist natürlich die Recherche. Denn ohne Recherche kein Journalismus. Die Informationen, die wir der Bevölkerung liefern als JournalistInnen, die müssen natürlich fundiert sein und gut recherchiert. Und das haben wir in unserem Studium, ich sag mal, auf die harte Tour gelernt, denn wir wurden sehr schnell ins kalte Wasser geworfen und mussten gleich in Praxisprojekten direkt in die Recherche einsteigen.
Genau, wir haben nämlich am Anfang Berichte geschrieben, Reportagen und Features. Und dabei stand am Anfang immer die Hintergrundrecherche. Mögliche Quellen sind hierbei öffentliche Stellen oder Internetseiten von Behörden, aber auch Zeitungsarchive. Denn es ist echt wichtig, dass man sich in einem Thema richtig gut auskennt, um darüber zu berichten und Leute dazu befragen. Denn es gilt immer, gut vorbereitet zu sein.
Das ist richtig. Das mussten wir nämlich auch feststellen. Wir durften nämlich auch viele verschiedene Leute befragen. Denn für so einen Bericht zum Beispiel gibt es oft zwei Arten von Menschen, die wir interviewen. Und zwar zum einen sind es ExpertInnen, also Personen, die sich mit dem Thema richtig gut auskennen, weil sie dafür qualifiziert sind durch ihren Beruf oder durch ihre Ausbildung. Auf der anderen Seite gibt es dann oft noch die ProtagonistInnen. Das sind Menschen, die eine persönliche Geschichte zu erzählen haben und oft dafür da sind, um das Thema nochmal zu veranschaulichen und ein Beispiel zu sein. Oft dauert es eine Weile, bis man an die Personen herankommt. Das mussten wir auch auf die harte Tour lernen. Man schreibt E-Mails, man kriegt keine Antworten, man wird vertröstet. Das passiert natürlich auch recht oft. Da mussten wir dann wirklich auch lernen, dass es viel, viel effektiver ist, Leute direkt anzurufen, anstatt E-Mails zu schreiben, auch wenn man sich das vielleicht am Anfang nicht ganz traut. Auch wichtig ist, alle Informationen immer doppelt zu prüfen, die wir bekommen von den Leuten. Und was natürlich auch noch wichtig ist,
immer ein Rechercheprotokoll führen. Dabei schreibt man einfach alle E-Mail-Adressen auf, alle Telefonnummern, alle Namen und auch das, was die Leute machen. Und man kann auch noch dazu schreiben, was haben die eigentlich gesagt, was will ich nutzen, wo muss ich vielleicht noch andere Leute zu befragen. Aber die Rechercheprotokolle, die wir in der Uni geschrieben haben, sind wahrscheinlich nichts im Vergleich zu denen von InvestigativjournalistInnen. Aber Sina, was sind überhaupt InvestigativjournalistInnen?
Die Bezeichnung investigativer Journalismus kommt erstmal aus dem Lateinischen, und zwar investigare, das bedeutet aufspüren und genauestens untersuchen. Und das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es handelt sich nämlich um eine journalistische Darstellungsform, die eine enorme Recherchearbeit erfordert und deshalb auch sehr, sehr lange dauern kann. Man muss richtig in die Tiefe gehen, man muss viele Personen kontaktieren und im besten Fall damit auch Missstände aufdecken. Denn dem investigativen Journalismus wird oft nachgesagt, dass es seine Aufgabe ist, als vierte und überwachende Gewalt im Staat zu fungieren. Dass er also dafür sorgt, dass die Machenschaften von PolitikerInnen und großen AkteurInnen aus der Wirtschaft stets hinterfragt und überprüft werden. Dabei ist grundsätzlich erstmal alles möglich, denn im Presserecht gibt es keine Punkte, die das Praktizieren von investigativen Journalismus untersagen würden. Doch im Pressekodex gibt es bestimmte Grenzen. So besagt Ziffer 4 Richtlinie 4.1, dass JournalistInnen sich immer zu erkennen geben müssen, also dass sie nicht darüber lügen dürfen, wer sie sind und was ihr Ziel ist, wenn sie mit einer Person sprechen beispielsweise. Jedoch gibt es Einzelfälle, in denen das gerechtfertigt sei, so steht es in dieser Ziffer, und zwar dann, wenn Informationen von besonderem öffentlichen Interesse beschafft werden sollen. Welche Grenzen es für investigative JournalistInnen noch gibt, das ist eine von mehreren Fragen, die ich Thomas Steinmann gestellt habe. Mit ihm haben wir gesprochen, da wir beide als Studierende ja leider noch nicht so viel Praxiserfahrung in investigativer Recherche haben. Thomas Steinmann hingegen ist Reporter und Redakteur bei Kapital und kennt sich mit investigativer Recherche bestens aus. Ich habe ihn gefragt, was denn bisher sein größtes Projekt war.
Wirecard, bei dem ich sehr aktiv bin und der mich eigentlich jetzt auch seit einem Jahr beschäftigt. Das ist eigentlich einfach im Sinne sozusagen einer langen Strecke. und mit sehr, sehr vielen Publikationen und mit sehr, sehr viel Material und Daten und E-Mails und Unterlagen, die man da so hat und durch die man durchpflügt, und einem Untersuchungsausschuss des Bundestages, der da auch seit auch fast ein Jahr gearbeitet hat. Also das war einfach ein Langzeitprojekt, wo immer wieder neue Sachen auch rausgekommen sind. Deswegen würde ich sagen, war das aufwendigste und längste Projekt, allerdings eben nicht im Sinne, dass es sozusagen eine Geschichte war, sondern einfach auch eine fortlaufende Berichterstattung, aber eben auch durchaus investigativer Natur.
Weil Sie jetzt auch schon das Wort investigativ auch genannt haben, ab wann ist denn in Ihren Augen Journalismus investigativ? Ich meine, es gibt ja auch einfach normale Recherchevorgänge, aber ab wann sprechen wir von investigativer Recherche?
Gibt es aus meiner Sicht keine Definition, die so allgemeingültig ist. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, dass Recherche zum Journalismus immer dazugehört und nur weil man 3 Anrufe macht oder sich mal Unterlagen aus irgendwelchen Ecken besorgt, ist das noch nicht investigativ, sondern insbesondere ist es ja eine Recherche, die auf Widerstände stößt und diese auch überwindet, die tatsächlich eben davon lebt, dass Leute reden, die nicht reden dürfen, dass man Unterlagen bekommt, die man eigentlich nicht bekommen soll. Also dieses Stichwort Widerstände und langer Atem, die beiden würde ich nennen. Also das ist wirklich, das sind Großprojekte, also sind in erster Linie Projekte, die so vom Tagesprozess gelöst sind, ne? Und die auch häufig vielleicht auch nicht durch die Aktualität ausgelöst werden und gesteuert werden. Also zum Beispiel, wenn politische Affären sind, die Maskenbeschaffung von Herrn Spahn oder so, da gibt es dazu natürlich auch Berichterstattung und durchaus auch exklusive Berichterstattung, aber nicht jeder Text ist deswegen sei Investigativjournalismus. Investigativer Journalismus ist eben keiner, der einfach nur durch einen sozusagen Zeitvorsprung, ob es Minuten manchmal nur sind oder 2 Tage vor der Konkurrenz sind, das reicht dann nicht aus, sondern das sind große, lange Projekte, für die man sich aus dem Tagesprozess und aus der Aktualität herausklingt. Und im besten Fall sind das auch Sachen, die überraschen. Gute investigative Recherche ist eine, die auch überrascht und die auch ein Thema setzt und nicht sozusagen getrieben wird von der Aktualität, was zwar auch notwendig ist, aber die richtig guten Sachen, die da herausfallen, die sind sozusagen ein Thema selber.
Und da Sie jetzt auch gesagt haben, es sind sehr zeitaufwendige Projekte und Sie haben auch vorhin von Widerständen gesprochen, kann das nicht auch manchmal ermüdend sein, beziehungsweise woher ziehen Sie dann die Motivation weiterzumachen?
Ja, also das zeichnet tatsächlich oder die Kehrseite solcher Projekte, dass man nie weiß, ob die zum Ziel führen. Und man braucht da schon eine gewisse Frustrationstoleranz. Und es kann eben sein, dass man an irgendeinem Punkt auch mal sagen muss, da kommen wir nicht weiter oder da kommen wir nicht mit einem Aufwand weiter, der noch verhältnismäßig ist. Das hängt dann auch immer sehr von der Redaktion ab, welche Kapazität man hat, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen. Und in der idealen Welt steht dann alles unbegrenzt zur Verfügung und das einzige Scheitern kann dann sein, dass man vielleicht tatsächlich einfach an Personen nicht rankommt, die man braucht, an Dokumente nicht rankommt, die man braucht. Ja, irgendwann, glaube ich, so im Real Life gibt es dann auch mal so einen Punkt, wo man zu aller Not auch mal sagen muss, ist das jetzt hier noch verhältnismäßig und sind die Chancen, dass da noch was bei rumkommt, ausreichend. Aber grundsätzlich ist es notwendig, erstmal auch Risiken in Kauf zu nehmen, dass eben eine Recherche auch nicht zwingend zum Ziel führt. Und klar, wenn man das so 2-3 Mal hintereinander hat, dann ist es bestimmt so, dass man dann sagt, so jetzt will ich aber auch mal lieber ganz billigen Newsjournalismus machen, also oder einfachen. Aber zum Glück, wenn man da zwischendurch auch erfolgreiche Projekte abschließen kann, dann gibt einem das auch wieder neue Motivation.
Und jetzt mal ganz konkret noch eine Frage zur Praxis an sich. Was sind denn so typische Recherchemethoden im investigativen Journalismus?
Personen aufschließen, also wirklich Quellen zum einen gewinnen und neu erschließen und zum anderen pflegen. Das sind die wichtigsten. Also Leute, die eben tatsächlich mit einem reden, obwohl sie es nicht dürfen oder sollen. Und im besten Fall einen auch mit Unterlagen versorgen können, weil das ist ja für uns die härteste Währung, schwarz auf weiß. Das eine sind sozusagen Aussagen und Berichte und Hinweise, die sind wichtig, aber die reichen nicht immer aus, sondern wir müssen ja insbesondere, wenn es wirklich große Sachen sind und heiße Sachen, dann müssen wir das im besten Fall, oder ist unser Ziel, das Ganze schwarz auf weiß belegen zu können, aber das Allerwichtigste sind wirklich Personen.
Ja, und wenn es jetzt auch gerade um Personen geht und um das Zwischenmenschliche, kann man sich ja auch bestimmt manchmal die Frage stellen, wie weit darf man überhaupt gehen? Also ich meine zum Beispiel im Pressekodex steht ja, dass man sich zum Beispiel zu erkennen zu geben hat als Journalistin, also dass man quasi nichts vorspielen darf, außer in gewissen Einzelfällen. Ist sowas bei Ihnen schon vorgekommen? Sehen Sie da Grenzen, die man nicht überschreiten darf, auch in der Investigativrecherche?
Also ich versuche tatsächlich immer mit offenen Karten zu spielen, kann aber Situationen geben, wo sowas vielleicht mal verdeckt auch legitim ist aus meiner Sicht. Grundsätzlich, wenn wir es mit Personen haben, die ja von öffentlichem Interesse sind, insbesondere eben, wenn es um Korruption geht im politischen Bereich, wenn das Mandatsträger sind, finde ich sowas grundsätzlich legitim. Aber man muss sich da natürlich viel mehr Gedanken machen und was nicht legitim ist zum Beispiel, sind sich an irgendwelche Informanten ranzuwanzen und sich da nicht zu erkennen zu geben. Mhm. Also wenn es nicht die Akteure selber sind, denen man was vorwirft oder wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie Schmu im Spiel. Also wenn man jetzt sich an jemanden, den man nur als Mittel zum Zweck benutzen will und da eine Freundschaft oder was auch immer anbart, um den auszuhorchen, das ist aus meiner Sicht dann eben jenseits der Grenze. Das geht nicht.
Jetzt zum Schluss hätte ich noch eine etwas weitergreifende Frage. Oft wird ja von Journalismus und explizit ja auch bei investigativen Journalismus davon gesprochen, dass es sowas wie eine vierte überwachende Gewalt in der Demokratie ist. Würden Sie dieser Bezeichnung zustimmen und wenn ja, wieso oder wenn nein, wieso nicht?
Grundsätzlich schon, auch wenn, ja, also es gibt ja auch eine gewisse Legitimation, sag ich mal, auch im Grundgesetz, gibt gewisse Privilegien, damit geht dann auch eine Verantwortung einher. Ob man das jetzt als vierte Gewalt bezeichnet, ja, also es ist eine kontrollierende Gewalt, ja, so würde ich das mal, eine zusätzliche kontrollierende Gewalt, so würde ich es formulieren. Letztlich haben wir schon den Auftrag, auch die drei anderen Gewalten, die nun sozusagen normiert sind, die dann auch mit zu kontrollieren. Also ich will da kein Privileg im Sinne von Augenhöhe mit Parlament oder Richtern oder so rausnehmen. Aber wir helfen natürlich auch genau den anderen Gewalten sozusagen ihren Job zu machen, ne? Indem wir in manchen Bereichen vielleicht zur Aufklärung beitragen können. Und dann müssen wir uns aber auch immer bewusst sein, welche Rolle wir haben. Und zum Beispiel sind wir dann eben nicht die Judikative, die dann auch gleichzeitig die Urteile spricht. Ne? Wir können helfen, Fakten zu liefern und Dinge aufzudecken, aber die juristische Bewertung, das ist dann auch nicht unser Job.
Über den Job von InvestigativjournalistInnen hat uns Thomas Steinmann einiges erzählt. Was wir diese Folge sonst noch gelernt haben? Investigativrecherche in 60 Sekunden. JournalistInnen werden oft als vierte Gewalt im Staat bezeichnet. Denn sie sollen die anderen Gewalten kontrollieren. Das sagt auch Kapitalredakteur Thomas Steinmann, mit dem wir ein Experteninterview geführt haben. Besonders InvestigativjournalistInnen haben laut ihm die Aufgabe, Missstände aus Politik und Wirtschaft aufzuspüren und wertfrei an die Gesellschaft weiterzugeben. Dabei sollten sie stets ihre Grenzen kennen. Die Informationen müssen immer gut recherchiert sein. Eine investigative Recherche zeichnet sich dadurch aus, dass sie viel Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen erfordert. Wichtige Quellen sind zum einen Dokumente, Bilder oder Videos, doch noch wichtiger sind Personen, vor allem diejenigen, die sprechen, obwohl sie eigentlich gar nicht sprechen dürfen.
Zu diesen Personen zählen die sogenannten Whistleblower. Sie sind häufig Quellen von InvestigativjournalistInnen und zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft ein persönliches Risiko eingehen, wenn sie Informationen an JournalistInnen weitergeben.
Wenn euch interessiert, was diese Whistleblower genau machen und wie ein solcher Fall in der Praxis aussehen kann, dann hört euch gerne unsere Folge über Whistleblower an. Hier erfahrt ihr mehr dazu. Und damit verabschieden wir uns bei euch von unserer Folge über Investigativrecherche und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao!
Tschüss!